Wer kann die großen Taten Gottes verkündigen? Ich kann das. Ich predige schon über 50 Jahre und verkündige die großen Taten des Herrn. Er sandte Jesus, Jesus stand auf, Jesus ist in den Himmel gefahren und Jesus kommt bald wieder. Das sind die großen Taten Gottes. Im Monat März habe ich gesprochen über die Erlösung, Erlösung von dem Bösen, damit sind wir eingestiegen. Und dann habe ich einfach weitergemacht und so weiter. Im Samenkorn liegt die Zukunft. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Wenn wir die großen Taten Gottes rühmen, da passiert was Großes. Das, ich erwarte nämlich, dass was Großes passiert. Und heute werde ich euch zu einer Bibelstunde mitnehmen. Ich betrachte die Auferstehung. Aber bevor man die Auferstehung betrachtet, muss man die Kreuzigung betrachten. Man kann nur auferstehen, wenn man gestorben ist. Also die noch leben, können nicht auferstehen. Die können höchstens bei der Entrückung verwandelt werden. Aber das ist genauso schlimm wie sterben. Also du lässt alles hier so plötzlich auf, mit einem Schlag, alles bleibt hier, alles wird abgebrochen und so weiter. Das wäre die Entrückung. Aber der normale Weg, unser menschlicher Weg ist, wir sterben und wir stehen auf. Und ich werde heute, weil ja die Karwoche ist, ist eine stille Woche. Eigentlich, Jesus zog nach Jerusalem ein, aber die Frommen, die Religiösen haben ihn gar nicht so groß aufgenommen, nur die kleinen Kinder. Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn und dergleichen. Aber die Theologen, Kinder, seid still. Und was hat der Herr gesagt? Aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob vorbereitet oder zubereitet. So, heute spreche ich über das, was Jesus getan hat. Gründonnerstag, was hat Jesus am Gründonnerstag gemacht? Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat ihnen gedient. Und das ist, was der Herr hat. Wir wollen die Taten Gottes rühmen und preisen. Jesus starb für mich stellvertretend, das will ich auch hervorheben heute. Und er stand auf. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätte die ganze Predigt, alles wäre sinnlos. Der ganze Glaube, das ganze Laufen, die ganze Religion, alles wäre vergeblich. So, ich danke Gott, dass Gott hier Jesus auferweckt hat. Er hat Jesus auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Halleluja. So, ich lade euch ein für die Gottesdienste am Karfreitag. Karfreitag werden wir morgens keinen Gottesdienst haben, dafür abends um 19 Uhr schon angekündigt. Da werde ich über die Leiden Jesu sprechen. Und heute, warum musste Jesus sterben? Nur nebenbei. Wir müssen zuerst mal das Kreuz verstehen. Und dann werden wir auch die Auferstehung begreifen. Solange ich das Kreuz nicht verstehe, begreife ich die Auferstehung nicht. Warum musste Jesus dann auferweckt werden? Was ist das Kreuz? Nur wer stirbt, der wird auch auferstehen. In meiner Bibel heißt, Jesus spricht von sich selbst, ich bin das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Und das Weizenkorn muss in die Erde fallen, damit es viel Frucht bringt. So, es muss in die Erde fallen und sterben. So, da war einer dieser Themen, die letzten Wochen, letzten Sonntag, also nicht den letzten, vorletzten Sonntag, im Samenkorn liegt die Zukunft. Das Samenkorn muss in die Erde gelegt werden und dann multipliziert sich, wächst und so weiter, mehr und mehr. Es kommt zuerst zum Sterben, bevor es zur Auferstehung kommt. Aber die Bibel sagt, es ist vollkommen egal, leben oder sterben. Paulus schreibt einmal, ob wir leben oder sterben, wir sind ein Eigentum Gottes. Ich gehöre dem Herrn mit Haut und Haaren von der Stunde meiner Zeugung, ach, das auch nicht einmal, sondern vor Grundlegung der Welt bis in alle Ewigkeit. Sterben ist nur ein Übergang vom Tod zum Leben, gehört zum Leben. Die meisten Leute haben Angst vorm Sterben. Warum? Ich muss alles hier lassen. Viele sind gar nicht bereit, in die Ewigkeit zu gehen. Sie glauben an Jesus, aber sie sind nicht bereit, in die Ewigkeit zu gehen. Geschwister, wir existieren von Anfang an. Ich existiere schon seit Ewigkeiten. Seit Urzeiten, verstehst du? Da gab's all das, was die Welt alles war. Da gab's diesen Planeten Erde nicht. Da hat Gott mich gewollt vor Grundlegung der Welt. Wir existieren ewig. Und wenn ich in der Ewigkeit gehe und sterbe hier, diese Erde verlasse, dann verlasse ich nur das Sichtbare. Das Unsichtbare bleibt. Meine Seele bleibt, mein Geist bleibt. Mein Ich bleibt, meine Persönlichkeit bleibt, das, was sich alles gewesen wird, das bleibt. Es kann zu nichts zerfallen, meine Tage können nicht in der Ewigkeit untergehen. In Jenseits kommst du nur, wenn du getragen wirst. Und wir werden von den Engeln getragen, in des Vaters Schoß, in Abrahams Schoß, oder wir werden heimgeholt, sagt uns die Bibel. Der Tod ist nur eine Veränderung. Wir wechseln das um, so wie bei Jesus bei der Himmelfahrt. Und eine Wolke nahm ihn weg. Er ist nicht in den Himmel gefahren. Plötzlich war er weg. Plötzlich war er weg. Aber er ist da. Auch heute sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der hat sich nicht aufgelöst und ist nicht in den Himmel gestiegen. Wo ist der Himmel? Über Wolken weit irgendwo? Über Stratosphäre oder welche Hemisphäre auch immer? Der Tod ist nur eine Veränderung vom Diesseits ins Jenseits. Und dort herrscht das gleiche Wissen, das gleiche Können, die gleichen Wünsche, nur viel klarer, abgeklärter, viel herrlicher. Dort, er ist alles vollkommen, gereinigt, aufgeklärt. Dort weiß man die ganze Wahrheit. Dort durchblickst du alles, wie durch ein Glas, ein Kristall. Was man hier aufgegriffen hat, was man sich hier angeeignet hat, das bleibt einem ewig erhalten. Das verlieren wir nicht. Wir sammeln Schätze nicht für diese Erde. Diese Schätze auf dieser Erde, die vergehen, das sind alles nur Plunder. Alles nur Mist. Ja, gar nichts wert. Also, das, was du dir zu eigen gemacht hast, an deinen Qualitäten, an deine Eigenschaften, an dein Wesen, an deinem Charakter, da, worauf sich dein Fuß gestellt hat, das Land, das dir gehört hat, das gehört dir, auch wenn du von dieser Erde gehst. Dem Teufel bleibt nichts zurück. Und wir haben die Bestimmung, dem Teufel nichts zurückzulassen. Ja, einfach, der Teufel bekommt von uns nur eine verbrannte Erde, in aller Liebe. Ich werde darüber, über das Passa sprechen, weil diese Karwoche ist ja Passa-Woche auch gleichzeitig. Was man hier angenommen hat, mit wem und mit was man sich hier verbunden hat, so wie ein Samenkorn, das geht auf. Mit dem, was ich mich hier verbunden habe, ich habe Jesus meine Treue versprochen, ich habe Jesus meine Liebe versprochen, ich habe Jesus mein Leben versprochen, verstehst du, und das bleibt mir erhalten. Alles vergeht. Heute spreche ich über Offenbarungen, die Gott mir im Laufe der Jahre des Dienstes geschenkt hat. Weißt du, man lernt so viel. Schade, dass ich das alles früher nicht gewusst habe. Als ich junger Pastor war, frisch angefangen habe, ich musste alles mir so erarbeiten, durchforschen, durch studieren, durch beten und fasten. Gott muss dir und uns die Augen öffnen, damit wir das Übernatürliche begreifen. Alles vergeht. Alles ist nichtig. Alles ist nur Dreck. Alles ist nur Schein. Was du hier siehst, dieser Pult, die Stühle und alles andere, das ist alles nur Schein. Es gibt eine andere Wirklichkeit. In der Wirklichkeit. Aber das kapieren welche. Die Leute denken, das, was ich anfassen kann, das ist greifbar. Nein, es ist viel mehr greifbar, das, was du nicht siehst. In der Bibel heißt es, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Nur nebenbei. Jetzt tragen die Menschen nur eine Augenbinde, eine Decke und so weiter. Der Tod macht uns aber erst sehend. Wenn du gestorben bist, siehst du die Wirklichkeit, wie es wirklich ist, das Leben, was wirklich wert war. Im Sterben, wenn die Leute sterben, die letzten Augenblicke, die sind so wichtig für das Leben, dann merkst du, was einem Menschen wichtig war. Der interessiert sich nicht mehr, wer füttert die Tiere im Stall oder wer putzt das Auto oder wer putzt die Wohnung. Nein, der hat ganz andere Interessen. Das, was wichtig ist, das kommt im Sterben raus. Deshalb, der Tod ist einer, der uns die Binde von den Augen nimmt. Er zeigt uns die Wahrheit, die Realität. Plötzlich bist du, in dem Moment, wo du hier den letzten Schnaufer machst, bist du in der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, die meisten Leute verstehen auch gar nicht, was die Gegenwart Gottes ist. Die Gegenwart Gottes ist für viele, wenn sie Gänsehaut kriegen, wenn sie frieren, wenn sie geschüttelt werden oder gerüttelt werden. Nein, die Gegenwart Gottes ist, wo Gott ist. Und Gott ist, solange wir hier im Fleische wandeln, ist er gar nicht da. Erst wenn wir das Fleisch verlassen und das Körperliche verlassen und erst wenn wir überkleidet werden. Ich spreche ja über die Theologie der Auferstehung heute Nachmittag und es ist so wichtig, dass wir begreifen, es wird verweslich gesehen und es steht unverweslich auf. Hier wird alles irdisch. Das, was du hier auf der Erde machst, das ist alles vergänglich, alles nichtig. Als Gott den Menschen schuf, hat er ihn für die Ewigkeit geschaffen, jenseits vom Raum und Zeit. Und er gab den Menschen seinen Odem, seinen Geist und der Mensch bekam Unsterblichkeit. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, was es auch immer ist, eine lebendige Seele. Ohne dem Heiligen Geist, ohne dem Geist Gottes sind wir nur Materie und tote Wesen, ein Stück genauso viel wie ein Stein oder wie Dreck, mehr nicht. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, so sagt uns die Bibel, dann bleibt dieser Tröster, der Heilige Geist, ewiglich bei uns. Auch wenn wir gestorben sind, sogar in der Todesstunde ist der Heilige Geist mit uns und geht über die Schwelle ins Jenseits. Für die, die Gott lieben, auf die warten große, herrliche und unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, keines Menschenherz je geglaubt hat, dass er denen bereitet, die ihn lieben. Pass auf, was das ist. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch hier bei uns zusammen. Auch über das Grab. wenn ich manchmal so auf dem Friedhof stehe und Leute, ja, der Erde übergebe, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Ich habe mir angewöhnt, und das, was von Gott ist, gebe ich in Gottes Hände zurück. So wie Jesus sagt, meinen Geist befehle ich in deine Hände. Der Tod ist nur ein Übergang. Geschwister, lasst uns den Tod real sehen, was er wirklich ist. Nur ein Übergang, nur die Pforte zu einem anderen Zimmer, anderem Raum, anderer Zeit. Hier beginnt ein anderes Leben in einer anderen Dimension. In dem Moment, wo ich hier ja, abdanke, Schluss mache, mein Leben beende, bin ich in einer anderen Dimension. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, ruft Jesus, und er verschied. Und dann war für ihn alles egal, was jetzt passiert. Wer nimmt mich vom Kreuz ab? Wer wird mich beerdigen? Das ist vollkommen unwichtig. Wer wird mich beerdigen? Wer nimmt mich vom Kreuz ab? Und wo werde ich mein Grab finden? Was hat der Herr Jesus alles erlebt? Plötzlich waren seine Freunde, die haben ihn vom Kreuz genommen, Nikodemus und Josef von Arimathea. Und die haben ihm ein schönes Grab gegeben, wo noch keiner gelegen ist. Darüber werde ich auch die nächsten Tage noch ein bisschen sprechen. Gott hat uns für die Ewigkeit geschaffen, jenseits vom Raum und Zeit. Warum musste Jesus sterben? Gut, dass du fragst. Er hat uns mit Gott versöhnt, aber wie? Wie hat er uns mit Gott versöhnt? Ich habe noch gar nicht gelebt, ich habe noch gar nichts angestellt. Ich war kein böser Bub oder Mädel. Verstehst? Ich habe nichts Böses getan. Warum musste er mich mit Gott versöhnen? Hast du dich schon mal gefragt? Ich habe hinterfragt nach meiner Bekehrung, dass die Leute haben gesagt, ja, Bruder Johannes, Gott, Jesus starb für uns zu unserer Versöhnung, aber ich habe keine Sünde mehr groß bewusst. Gut, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben, aber da habe ich noch gar nicht gelebt, als der Heiland für mich starb. Das Kreuz ist ein Zeichen der Versöhnung, egal ob wir gut oder schlecht waren, spielt keine Rolle. Das Kreuz ist ein Zeichen der Versöhnung für Gerechte und Ungerechte. Wir sind mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Ob du damals gelebt hast oder nicht gelebt hast, das spielt keine Rolle. Da wird gar nicht gefragt. Seitdem schulden wir Gott nichts mehr. Seit der Kreuzigung Jesus, seitdem Jesus für mich gestorben ist und für uns Menschen gestorben ist, seitdem er sein Leben gegeben hat. Die anderen Tiere oder Ochsen oder Kälber oder Lämmer, die wurden geopfert von Menschen. Aber Jesus hat sich selbst geopfert. Selbst geopfert. Für was? Ja, damit wir Frieden mit Gott haben. Wir schulden Gott nichts mehr. Ich schulde meinem Gott keinen Pfennig mehr. Und er schuldet auch mir nichts. Jetzt sind wir freie Bürger. Wir schulden uns einander nichts mehr. Wir sind versöhnt. Wir sind quitt, ausgeglichen. Wir sind harmonisiert durch Jesus Christus, damals durch das Sterben. So wie der verlorene Sohn, der hat alles versoffen, verfressen, verhurt, verbockt, verprasst oder wie die Dinge auch immer nennen möchten. Er kommt nach Hause und was sagt der Vater? Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er lebt jetzt von der Gnade Gottes. Und der Vater hat ihm gar nichts vorgehalten. Junge, was hast du mit meinem Geld gemacht? Wo hast du das alles verlebt? Was hast du damit getan? Der Vater war froh, dass der Junge nach Hause kam. Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Mehr wollte der Vater gar nicht haben. Er wollte nur seine Heimkunft. Und das ist, was der Herr Jesus zustande gebracht hat. Er hat uns die Tür geöffnet zum Vaterherzen Gottes. Ich darf nach Hause kommen, ohne ein schlechtes Gewissen. In USA, in Amerika damals, als die Eisenbahn gebaut wurde, da gab es eine Familie, die haben einen Jungen gehabt und die Eltern waren fromm und religiös, aber zu religiös für den Jungen. Der ist stiften gegangen, in die Ferne gegangen und nach vielen Jahren schreibt er eine Karte an die Mutti zurück. Mutti, wenn ich kommen darf, dann hängt wenigstens ein weißes Tuch an der Leine. Ich fahre mit dem Zug hier vorbei bis zur nächsten Haltestation, häng ein weißes Tuch an der Leine, dann weiß ich, ich darf nach Hause kommen, nachdem er den Eltern so viel Herzeleid zubereitet hat. Und weißt du, was die liebe Mutter gemacht hat? Der hat die ganze Bettwäsche, was sie hatte, und alles von weißen Tüchern, alles aufgehängt. Als der Junge vorbeifuhr, brach sein Herz zusammen und sagt, meine Mutter, obwohl ich ihr so viel Leid zugefügt habe, erwartet mich und ich darf jederzeit nach Hause kommen. So erwartet Gott uns. Da hängt der ganze Himmel voller Leinentücher. Ich darf heimkommen. Jesus hat die Erlösung zustande gebracht. Und der Vater macht dem Jungen hier keine Vorwürfe. Manche Leute denken zu viel. Also mir hat man zuerst mal in der Gemeinde, wo ich war, sehr Angst gemacht. Ja, das ist, ach, was weiß ich, was alles ist. Das, ich muss Buße tun, büßen und. Nein, ich muss nur einfach da sitzen und sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr. Wie viele in Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. So simpel, so einfach ist das. Gott will nur unsere Umkehr, dass wir wieder zu ihm heimkommen, dass wir ihn nicht verachten, sondern dass wir einfach ihn annehmen, so wie er ist. Viele verstehen das Kreuz und die Auferstehung nicht. Da fangen sie an zu philosophieren. Und ich muss Opfer bringen, ich muss das tun, ich muss das tun. Nein, der Junge hat nichts getan. Der Vater hat das Mastkalb geschlachtet. Der Vater brachte ihm das Kleid. Der Vater gab ihm einen Fingerring. Der Vater hat alles gemacht. Der musste nur sich gefallen lassen. Dass es so herzlich aufgenommen wird, dass es so empfangen wird. Dieses Opfer bringen, Gott zu beschwichtigen irgendwie, das kommt aus dem Heidentum, dass ich Gott ein Opfer bringe. Ich muss mit Gott versöhnt werden. Das ist Heidentum pur, steht nirgendwo in der Bibel. Wir müssen was Schreckliches verbrochen haben, schrecklich gesündigt haben. Ja, ich muss Gott wieder sanft stimmen und beruhigen und beschwichtigen. Oder dass Jesus das muss. Nein, versteht die Geschichte der Kinder Israel aus Ägypten, dein Auszug, das ist Erlösung. Das ist Passa, das ist Ostern. Da wurde ein Lamm geschlachtet und mit dem Blut des Lammes wurde die Tür bestrichen, diese Türpfosten. Dass wenn der Würgeengel vorbeigeht, dass er Abstand nimmt, sagt hier, nein, da ist schon ein Opfer gebracht worden. Da wird kein Opfer mehr gesucht. Nur in Häusern, wo kein Opfer gebracht wurde, da wird die Erstgeburt getötet. So, Passa ist nichts anderes, als nur, dass dein Haus, deine Familie unter das Blut Jesu gebracht wird. Hier geht der Würgeengel vorbei, von wem schrecklich gesündigt. In diesem Haus, egal wie viele Leute dort waren, ob die heilig waren oder fromm waren, ob die gerade gebetet haben oder was sie auch gemacht haben, spielt keine Rolle. Die alle, die im Haus waren, die waren gerettet. Hinter der Tür, blutbestrichenen Tür, oder wie bei der Hure Rahab, paar Jahre später in Jericho, die hat das rote Seil rausgehängt. Und weißt du, in so einem Hurenhaus, da gehen nicht die Heiligen. Verstehst du, und die haben dort nichts verloren. Aber da alle, die in ihrem Haus waren, bei der Hure Rahab, die waren gerettet. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet, wenn das Blut des Lammes über unsere Türpfosten steht. Die Geschichte ist anders, passiert ganz anders. Die Erlösung basiert auf der Geschichte der Kinder Israel beim Auszug aus Ägypten. Dort wurde ein Lamm geopfert und das Blut des Lammes über Türrahmen gestrichen. Und der Würgeengel musste vorbeigehen, ob es ihm passte oder nicht. Er hat nichts mehr zu suchen gehabt. Über jede Haustüre musste das Blut sichtbar angebracht werden. Als ich in Indien war, bei Patna und so in dieser Gegend, wo also schon fast Himalaya-Gegend, das ist interessant gewesen, wo Christen wohnen, alle Häuser, wo Christen wohnen, die haben ein rotes Kreuz und wo nicht Christen wohnen, entweder haben sie ein Hakenkreuz oder diesen Davidstern, also in Rot gemalt, verstehst du, das Zeichen Mutter Erde, verstehst du, du wusstest ganz genau, in dem Haus wohnen Christen, in dem wohnen diese Leute, in dem Haus wohnen jene Leute und so, der Würgeengel wusste, hier wohnt ein gläubiger Mensch, der Hausvater, der glaubt an das Blut des Lammes. So, der Hausvater musste damals nur das tun, was Gott angewiesen hat. Auch das ist Erlösung für uns. Die Auferstehung Jesu. Ich muss nur das tun, was er mir gesagt hat. Egal, wer hinter der Tür im Haus war, war verschont. Und deshalb sind auch viele Ägypter mit rausgekommen, weil die haben gesehen, Gott ist mit Israel. Die ganzen Plagen, Gott hat die verschont. Gott hat Gnade geschenkt den Israeliten. Also wir wollen zu Israel halten. Und die sind verschont worden. Ob sie jetzt groß glaubten oder nicht glaubten. Leute, ihr seid vielleicht schockiert, aber das ist so. Gehorsam war ausschlaggebend. Wer drin war, war drin. Wer draußen war, war draußen. Hinter dieser Tür. So, und deshalb haben wir ein bisschen Probleme mit Israel in der Wüste. Da war immer das Pöbelvolk. Das Pöbelvolk. Und es waren die Ägypter, die mit ausgezogen waren. Und mitgelaufen sind. Die wollen immer wieder ihren Knoblauch und immer Kümmel haben. Und die wollen das und jenes haben, verstehst du? Die waren, die mit ausgezogen sind. Es waren auch viele Gauner, viele Verbrecher, Götzendiener sogar dabei. Glaub mir das. Die waren gehorsam. Und Wort Gottes funktioniert überall, wo Menschen Gott gehorchen. Tun das, was er sagt. Das Blut des Lammes an der Tür machte den Unterschied zwischen dem Haus, der gerettet wurde, und das Haus, das nicht gerettet wurde. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du gerettet. Egal was passiert. Egal was passiert. Viele Christen verstehen die Erlösung nicht. Es gab eine riesige Entrüstung, als der kambodschanische Folterknecht, der 16.000 Menschen auf dem Gewissen hatte, bekannt gab, er habe sich bekehrt, ließ sich taufen. Und dann sagt er, Gott hat mir alle meine Sünden vergeben. Da haben Christen aufgeschrien, ein Verbrecher, wie kann Gott ihm vergeben? Christen haben mitgeschimpft, überall hat man diskutiert, solch ein Verbrecher, der 16.000 Menschen auf dem Gewissen hat und so weiter. Wer kann das vergeben? Ich sage euch eines, wenn der Adolf Hitler Gott gebeten hätte um Vergebung, er hätte Vergebung bekommen. Wenn ein Eichmann um Vergebung gebeten hätte, er hätte Vergebung bekommen. Bei Gott gibt es viel Vergebung, Lob und Dank. Und hier, viele Christen haben damals nicht verstanden, als dieser kambodschanische Folterknecht sich bekehrt und öffentlich bekannt gab, ich bin Christ geworden, Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Gewiss, er musste leiden hier im Gefängnis und so weiter, aber er hatte Frieden mit Gott gehabt. Die Menschen sind von einem Gerechtigkeitswahn oder Gerechtigkeitssinn so erfüllt wie der ältere Bruder. Ja, Vater, wie kannst du dem alles vergeben, diesem Lumpen, der alles so verludert hat? Ja, der ältere Bruder hat es nicht verstanden. Viele fromme Christen verstehen nicht, wie funktioniert die Vergebung. Denke ich nur an den Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Lump da, dieser Zöllner. Das Lamm Jesus Christus gab uns sein Leben, damit der Würgeengel an unser Leben, an unserer Familie, an unserer Sippe vorbeigeht. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Jeder Vater musste ein Lamm schlachten. Jeder Gläubige musste ein Lamm schlachten. Den Ägyptern zum Trotz und das noch öffentlich mit Blut die Tür bestreichen. Der Sühnegedanke kommt aus dem Heidentum. Wir sind versöhnt durch das Lammesblut. Halleluja. Das Lammesblut. Jesus wurde Mensch, bekannte sich voll zu seinem Menschsein, schämte sich nicht, ein Mensch zu sein. Ja, er war voll Mensch, 100% Mensch. Und als Sohn Gottes stellte er dann die Ehre Gottes wieder her. Und das ist Versöhnung. Gott ist zufrieden. Es reicht, es reicht. Er ließ sich schlachten, dieses Lamm Gottes, Jesus Christus, er ließ sich schlachten und mit seinem Blut ist die Tür von diesseits ins Jenseits bestrichen und jetzt muss der Würgeengel vorbeigehen. Hat nichts mehr zu suchen. Das Lamm ist gestorben. Deshalb ist auch in der Offenbarung, dass die ganzen Heiligen schreien, wer ist würdig, die Siegel zu öffnen, bis das Lamm kommt, das geschlachtet wird. Hier, das Zeichen, hier wohnt das Volk Gottes, hier wohnen Kinder Gottes. Überall, wo das Blut an den Türen in jener Nacht zu sehen war, hier wohnt das Volk Gottes. Kinder Gottes sind geheiligte Menschen, nichts Besonderes. Weißt du, wenn wir von geheiligten Menschen sprechen, dann denken wir immer so super Heilige, die dann immer so, religiös sind, fromm sind, immer nur beten. Nein, Gott kämpft für Israel und Israel heißt, Gott kämpft. Gott kämpft. Gott streitet für den Sünder. Der Würgeengel legt sich mit Gott nicht an, er geht vorbei, schön brav. Der hätte gerne die Erstgeburt getötet. Aber nein, hier starb schon jemand. Hier gibt es einen Stellvertreter. Und hier, wenn der Würgeengel je gewagt hätte, durch eine Tür zu gehen, wo er mit dem Blut des Lammes bestrichen ist, dann hätte er sich mit Gott angelegt, hätte mit Gott große Probleme bekommen. Der Tod Jesu ist für uns der Ausweg aus jeder Gottlosigkeit, der Verlorenheit. Ich darf nach Hause kommen. Der Himmel voller Leintücher, weißen Leintücher, du darfst heimkommen. Vom Kreuz hören wir sogar die Worte Jesu, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Wer diese Worte hört, hat Vergebung der Sünden. Und das hast du jetzt gerade so eben gehört in den letzten paar Sekunden. Vater, vergib ihnen. Du wirst heute im Paradiese sein, ein anderes Wort. Du sagst ja, der andere ist verloren gegangen. Glaub doch nicht, dass er verloren gegangen ist. Jesus sagt, du wirst mit mir heute im Paradiese sein. Weißt du, der hat nur zu dem einen gesagt. Und was er zu einem gesagt hat, gilt es auch dem anderen. Versteh mal, der andere ist nicht schlechter. Und der andere ist noch viel frömmer. Der sagt, und wir leiden billig. Wir haben was verbrochen. Wir waren ungehorsam dem Gesetz. Wir haben geschächtet. Das sind Schächer. Die haben geschächtet, also den Tieren die Gurgel durchgeschnitten und sie ausbluten lassen, was damals von den Römern verboten war. Aber das war wie diese kultische Handlung, was Gott angeordnet hatte. Die wollten das Wahre. Wir verdienen das, was wir angestellt haben. Und der andere hat nur gesagt, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und was Jesus zu einem gesagt hat, das gilt für alle. Wenn Jesus zu einem gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben, dann kannst du sagen, und mir auch. Wenn Jesus jemand sagt, du bist heil, sei geheilt, steh auf und geh nach Hause, dann spring aus dem Bett raus und geh ins Badezimmer oder wo auch immer und mach das, was du tun wolltest, was du schon lange nicht mehr tun konntest. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, hatte Jesus diesem einen gesagt, und das gilt für die ganze Welt. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das gilt für die ganze Menschheit. Das gilt für alle Zeit. Er hat die Tore des Paradieses geöffnet, da wo dieser Engel mit diesem feurigen Schwert stand und keiner rein und raus durfte, bis zur Sintflut. Jesu Tod ist der Schlüssel für unsere Errettung. Mit der Schlachtung des Lammes und seiner Anwendung nach 2. Mose Kapitel 12, lies mal, studieren, weil das ist alles in der Bibel festgelegt, wie Gott es angeordnet hat. Wer das macht, wer Gott was zutraut und die Tür streicht und das Lämmchen schlachtet, der wird gerettet. Aber es gilt nicht nur, dass man die Tür mit Blut bestreicht, sondern man muss auch in jener Nacht das Lamm grillen und das Fleisch aufessen, alles aufessen, die Knochen abnagen und alles verzehren. Und was nicht aufgegessen wurde, das musste verbrannt werden. Die Ägypter kriegen nichts. Ja, die Ägypter bekommen eine verbrannte Erde, nur noch Asche. Und Mose hat gesagt, hier bleibt keine Klaue zurück, kein Knochen, nichts. Wir ziehen alle komplett aus. Damit wird die ägyptische Sklaverei beendet und die Befreiung beginnt. Jetzt musste der Israelit nur noch am nächsten Tag auf die nächsten Anweisungen Gottes warten. Die mussten schon angezogen sein, Stock sogar in der Hand halten. Alles gepackt, Reise fertig. Ja, Passa und Ostern. Das ist nichts, verstehst du, mit Ausgangssperre. Durch Jesu Tod ist die Welt erlöst. Jeder, der in dieser Welt ja in seinem Haus noch sammelt und das versammelt und seine Familie versammelt, für seine Kinder betet, für seine Enkelchen betet, Urenkelchen, die er noch gar nicht gesehen hat, wenn er für sie alle betet, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. So steht es in der Bibel. Und es bleibt dabei, ob du es glaubst oder nicht, oder was siehst oder nicht. Hier bleibt nur, was Gott tut. Du und dein ganzes Haus. Und der Würgeengel muss vorbeigehen. So einfach geht es. Die Erlösung ist so einfach. Nimm es an. Das Lamm hat uns errettet. Ich muss nur dem Lamm vertrauen, dass es echt ist, dass es wahr ist, dass es ein Befehl Gottes ist. Erst am nächsten Morgen wirst du den Unterschied merken, dass plötzlich in ganz Ägypten Leute schreien, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Von der Magd bis zum König, mein Sohn ist getötet. Lauter Leichen, ja, die nicht das Blut des Lammes an ihrer Tür hatten, gab es einen Schrei durch ganz Ägypten, dass der Pharao sagt, haut ab, verschwindet, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ihr frisst noch unser Volk auf. Ja, so ging's. Sie wurden rausgeschmissen. Und deshalb, du musst fertig sein, damit die Welt dich rausspuckt und rausschmeißt. Natürlich, die springen dir nachher wieder nach. Der Teufel gibt einen nicht so schnell auf, denn Reuter, wer will uns die Ziegel produzieren? Morgen um diese Zeit weißt du mehr. In der nächsten Runde, am nächsten Tag, im anderen Leben, in der anderen Wirklichkeit, im anderen Dasein, das merkst du, da ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Am nächsten Tag beginnt der Auszug aus Ägypten, da bleibt keine einzige Klaue zurück, da werden sogar noch die Knochen verbrannt. Jesus, das Lamm Gottes, hat uns erlöst von den versklavenden Mächten, von den Würgeengeln. Ich bin erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst, nicht dadurch, dass ich irgendwelche Regeln einhalte. Viele Christen, und da kommt die nächste Stufe. Viele Christen denken, wenn ich bestimmte Regeln einhalte, moralisch einwandfrei bin, nicht lüge, nicht stehle und dies und jenes nicht mache, dann bin ich gerettet. Nein, du bist gerettet durch das Blut Jesu Christi und sonst gar nicht. Das Blut rettet uns. Nicht durch meine Opfer. Nicht durch mein anständiges Leben. Ich kann Gott nicht beeindrucken. Womit? Ich kann Gott nicht beeindrucken. Meine Rettung beruht ausschließlich auf das Blut des Lammes. Und die, ja, wenn sie über diese Pfosten gestrichen wird, und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Sogar der Teufel muss an uns vorbeigehen. Der kann uns nicht anders. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das Blut. Das Blut. Wenn der Würgeengel das Blut sieht, bleibt er stehen Und er kann nichts sagen, denn wir haben einen Stellvertreter, das Lamm ist für uns gestorben. Jemand starb für uns, jemand hat für uns das Leben gelassen, ein Unschuldiger. Deshalb Frühling, das ist Ostern, etwas Neues beginnt, etwas Neues bahnt sich an. Die Tage werden länger, es wird länger hell, die Sonne scheint länger, die Vögelchen zwitschern, Halleluja, die kommen aus dem Urlaub, Winterurlaub zurück. Es ist wieder, ja, die Natur grünt und alles blüht, das Leben wird positiv. Das ist Ostern, das ist Auferstehung. Jesus ist auferstanden und lass deshalb dich nicht von den Toten versklaven. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge und diene mir und vertraue mir. Lass die Toten ihre Toten begraben. Er ist auferstanden. Lass dich von dem Tod, von der Angst vor dem Tod, dich nicht versklaven. Alles vergeht. Wie lange ist es her, als ich jung war, als ich kleines Baby war? Wie lange ist es her, als ich da ein junger Mann war? Wie lange ist es her, als ich Vater war? Wie lange ist es alles her? Die Zeit vergeht so schnell. Die Zeit vergeht so schnell. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen, ihr lieben Geschwister. Und deshalb, dass dieses irdische Leben, diese Erdenzeit geht vorbei. Und viele Menschen sind von der Hoffnungslosigkeit geprägt. Ja, und was kommt dann? Du, das Beste kommt noch. Halleluja. Das Beste kommt noch. Lass dich von der Verzweiflung nicht übermannen, bezwingen und überwältigen. So viele Menschen sind verzweifelt. Warte, bis Jesus wiederkommt. Warte. Warte auf die Wiederkunft Jesu. Auf seine Erscheinung. Da wird plötzlich alles anders. Wir haben zwei Männer in der Bibel, die möchte ich betrachten. Passt dazu zu diesem Thema. Die Theologie der Auferstehung. Das ist Judas Ischariot. Judas Ischariot hat den Herrn Jesus verkauft. Verraten, sagen die Leute. Und so weiter. Er ließ sich vom Satan täuschen. Er hat nicht abgewartet, bis Jesus wieder aus dem Grab kommt. Er hat das Geld in im Tempelskassen geschmissen. Da habt ihr euren Dreck. Diese Silberlinge und so weiter. Und da, wenn ich so lese, was diese ganzen Geistlichen, weißt du, die Geistlichen haben kein Interesse an deinem Leben. Oder auch an Judas. Matthäus 27 lese ich hier, Vers 3. Der Judas tut mir so leid. Judas hat seine Tat bereut. Er brachte dem hohen Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Also er hat Jesus verraten. Was kannst du an Jesus verraten? Jesus hat öffentlich auf dem Marktplatz gepredigt. Jeder wusste, wer Jesus ist. Aber in dieser Situation ist er wirklich der wirkliche Jesus. Das hat Judas nur mit einem Kuss ihn verraten. Den ich küsse, das ist dieser Jesus, den ich liebe. Denn du kannst nur jemanden küssen, den du lieb hast. Und sie antworteten, was geht uns das an? Ach, das ist deine Sache. Da warf er die Silberstücke in den Tempel und ging weg und erhängte sich. Judas hat nicht noch einen Tag und noch zwei Tage gewartet. Hätte er das gewartet, bis Jesus erschienen ist, bis Jesus auferstanden wäre, hätte er nicht am Galgen hängen müssen. Denn der Petrus hat genau den gleichen Mist gemacht. Er hat seinen Herrn verleugnet und sich sogar selbst noch verflucht. Dreimal hat er den Herrn verleugnet. Ich kenne den Menschen nicht und so weiter. Aber er hat bitterlich geweint und ja, er wartet am dritten Tag. Da plötzlich hört er die Botschaft über die Frauen und sagt es auch Petrus. Jesus, ich bin auferstanden. Und Jesus bringt eine Nachricht. Judas hat sich zu früh reagiert, sich zu früh aufgehängt. Ja, meine Schuld ist zu groß. Er hat die Schuld bekannt, aber den falschen Leuten. Du solltest deine Sünden nicht bei falschen Leuten bekennen, falschen Seelsorgern, falschen Ratgebern, deine Fehler. Ich habe hier unschuldig Blut vergossen. Das ist deine Sache. Lass doch die Menschen in Ruhe mit deinen Fehlern. Geh zu denen nicht, geh mit deinen Sünden nicht hausieren. Er hätte nur ein bisschen, paar Stunden länger warten sollen, 48 Stunden länger warten sollen. Und dann wäre alles anders gelaufen. Nur der Auferstandene kann uns eine neue Zukunft eröffnen, uns die Sünden vergeben, uns eine neue Perspektive geben. Nur der Auferstandene, nur Jesus vergibt uns die Sünden, die uns vielleicht im Jenseits noch verfolgen. Denn alles andere hat vor Gott keine Gültigkeit. Wenn ich dir sage, deine Sünden sind dir vergeben, diese Worte haben keine Gültigkeit. Nur die Worte Jesu und das Zeugnis des Heiligen Geistes haben Gültigkeit. Dir sind deine Sünden vergeben. Und ja, sonst hat nichts anderes eine Bedeutung. Die Pharisäer, das geht uns nichts an. Geht auch sie nichts an. Deine Sünden gehen die Menschen überhaupt nichts an. das, was du in deinem Leben angestellt hast, was du ausgefressen hast, was in deinem Leben passiert ist, ja, die können dir drüben nicht helfen. Im Jenseits. Sie haben dort nichts zu melden. Die werden dort auch gar nicht gefragt. Herr hoher Priester, was denken Sie darüber? Im Jenseits geht es die Leute nichts mehr an. Judas hat sich an die falschen Menschen gewandt. Mit seiner Sünde an die Auspacker oder Hilfsarbeiter oder Mietlinge, verstehst du? Hat sich nur an die Auspacker gemeldet, die Hilfsarbeiter gemeldet. Wenn du dich mit deiner Not an die Pharisäer wendest, wirst du noch mehr verzweifeln. Es wird noch schlimmer, die ganze Geschichte. Wende dich an Jesus, der auferstanden ist. Wende dich an den Heiland, der den Tod überwunden hat. Sag ihm dein Seelenleid, deine Seelennot, dein Kummer. Und mach nicht an deinen Sünden so viel rum. Petrus hat nicht rumgemacht. Der Heiland ruft ihn, Petrus, ich muss mit dir was reden. Und dann sagt er, Petrus, hast du mich lieb? Der Herr fragt den Petrus nicht mehr und nicht weniger, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und er hätte den Judas auch nicht mehr gefragt, Judas, hast du mich lieb? Liebst du mich wirklich? Ich habe dir so vertraut, ich mag dich. Die meisten Leute, ja, die begreifen nicht, was das Passahlamm ist. Ich habe einen Stellvertreter. Das Blut des Lammes reinigt mich, macht mich frei von aller Sünde. Genieße deine Erlösung. Vergiss deine Sünden. Es ist so einfach. Mach nicht an deinen Sünden rum. Vergessen ist eine Gnade. Die meisten haben das noch nicht gelernt. Vergiss. Verbrenn die Knochen. Ich habe euch erzählt, der eine, der hier mal in Preußen entlassen wurde, als Metzger, der war treu bis auf die Knochen. Er hat die Knochen mitgenommen, um Knochenmarkt für sich so rauszuholen. Das ist bis auf die Knochen, er war treu. So, verbrenn auch die Knochen, auch da, wo du denkst, ich war treu, ich war gut, ich war brav, ich war anständig und. Verbrenn die Knochen, lass für die Ägypter nichts übrig, lösche alle deine Spuren aus, indem du vergisst, was du hier vergisst. Und deshalb ist Vergebung so wichtig, dass du hier vergibst, in deinem Kopf. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus. Das, was ich falsch gemacht habe. Und der Paulus hat auch, wie dieser Mann dort in Kambodscha, Haufen Leute auf dem Gewissen gehabt, ins Gefängnis geschickt, verhaftet, Christen verfolgt, die Gemeinde Jesu zerstreut. Er hat auch Dreck am Stecken gehabt. Ich vergesse, was da hinten ist. Christen müssen lernen zu vergessen, nicht nur zu vergeben, auch zu vergessen. Verbrennen die Knochen. Petrus hat die gleiche Sünde begangen wie Judas, aber ich sehe dir auch die anderen Apostel. Nirgendwo lese ich, dass der Johannes oder der Thomas oder was weiß ich, selbst der Paulus gesagt hat, denkt an Petrus, was der gemacht hat, was er sich geleistet hat. Der hat den Herrn verleugnet gleich dreimal und sich selbst verflucht. Nix. Er stand auf voll Heiligen Geistes und predigt weiter. Es ist so wichtig, vergessen und Frieden zu haben. Vergiss deine Schuld. Vergiss das, was du auf dem Kerbholz hast, was da passiert ist. In der Bibel haben wir Stellen, im Alten Testament vor allem, in der Chroniker und so weiter, im Chronikerbuch, da haben wir Stellen, da heißt es, der Judas, die Söhne, die Stammväter, die Patriarchen, die haben das und das getan und da und so weiter. Und Judas tat das und das und das. Und dann plötzlich geht die Geschichte weiter, da ist ein Einbruch. Und ich bin der Sache mal nachgegangen und da steht zerstörte Stelle und da ist anscheinend Blut oder Bücherwurm rübergegangen und die Stelle ist zerstört, die kannst du nicht mehr finden. Die Stelle ist zerstört, eine zerstörte Stelle. Aber und dann geht die Geschichte weiter. Eigentlich Judah und Levi und all diese Patriarchen, die hätten gar keine Existenzrecht gehabt, aber Gott hat gerade den Stamm Levi als Priesterkaste erwählt und es waren Verbrecher, Mörder. Und aus Juda sollte sogar Jesus kommen. Auch ein Stamm, was überhaupt unter allen Kanonen war. In aller Liebe. Ihr redet das nur, damit ihr es versteht. Gott hat sich sogar die Schlimmste erwählt. Und damit er zunichte macht, die alle, was sich einbilden. Vergiss deine Ängste, vergiss deine Fehler. Belasse dich damit nicht. Lass es zurückbleiben. Sonst hängst du am Strick wie der Judas. In aller Liebe. Das Leben beginnt, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. Da wird es alles anders. Und höre doch nicht auf das fromme Gequassel dieser Friedhofsarbeiter. Ja, die schon das Grab, die ausgraben für den Nächsten und den Friedhof erweitern. Denn sie haben von dem Geld, das der arme Judas zurückgegeben hat, haben sie einen Friedhof gekauft und den Friedhof noch erweitert und vergrößert. Sie sagten selbst, das geht uns nichts an. Und geht es auch nichts an. Und es geht auch dich nichts an. Deine Fehler gehen dich nichts mehr an. Du bist quitt Gott gegenüber. Die Rechnung ist bezahlt. Was da gewesen ist, was dich belastet hat. Jesus musste sterben. Jetzt hör mir gut zu. Jesus musste sterben. Das war seine göttliche Bestimmung. Und wenn der Judas ihn nicht verraten hätte, hätte vielleicht Petrus ihn verraten. Oder der Johannes oder der Thomas, einer von den anderen Burschen hätten ihn verraten. Irgendjemand musste diese Drecksarbeit tun. Ja, aber Judas war da. Verstehst du? Judas war da und er hat das getan. Und er hat nicht gewartet, bis Jesus aufersteht. Und ja, denn Judas war in der Meinung, ich muss dem Heiland nachhelfen, dass es schneller als Messias erscheint, die Römer rausjagt oder das Volk erlöst. Er wollte dem Heiland nachhelfen. Und das machen viele Christen heutzutage auch noch, die dem Herrgott nachhelfen wollen. Und er hat sich einmal geoutet und der Teufel hat ihn benutzt. Und die Frage ist nur, was hat Judas wirklich verraten? Er hat nur gezeigt, wer Jesus ist. Er hat nur gezeigt, das ist Jesus, dieser Mann hier, den ich jetzt küssen werde. Damit sie nicht den Falschen kreuzigen. Damit die Moslems sagen ja, die Juden haben den Falschen gekreuzigt. Nein, sie haben schon den Richtigen gekreuzigt. Wegen den Moslems musste Judas den Herrn Jesus küssen, dass sie den Richtigen erwischen. Nicht irgendeinen Burschen aus Judäa oder aus Nazareth. Jesus ist der Unschuldige, der für Unschuldige hingerichtet wurde. Für Unschuldige. Er hat hier die Erlösung für uns verwirklicht. Gott hat Jesus den Unschuldigen für die Schuldigen sterben lassen und er hat Jesus auferweckt. Es war alles die Zulassung Gottes. Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Ich lege mich nicht auf die Opferbank, so wie Isaac, Papa, bind mich, ich bin gerne das Opfertierchen, das Lamm. Ja, Isaac hat es an sich selber, sie binden oder ließ sich binden. Ja, Jesus hat sich freiwillig hingegeben. Gott hat Jesus den Unschuldigen für uns Schuldige sterben lassen. Er hat sich freiwillig entschieden, diesen Weg zu gehen. Und er hätte dem Judas ohne Probleme vergeben. Vielleicht verstehst du das nicht, aber wenn du länger mit dem Heiland gehst, weißt du, wie gnädig, barmherzig und gütig der Herr ist. In Philipper Kapitel 2, Vers 6, da lese ich, obwohl Jesus hier Gott war, Jesus war Gott, hier steht es, Jesus war Gott, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, er verzichtete auf alles und er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Karl Donnerstag, den Jüngern die Füße gewaschen und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle Namen im gesamten Universum. Vor diesem Namen sollen sich einmal alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Wer jetzt Jesus anruft, den Namen Jesus buchstabiert, der wird gerettet. Und ja, er bekommt das ewige Leben und nicht die Strafe. Jesus hat alles auf sich genommen als Stellvertreter des Blut des Lammes, rettet mein Haus, meine Familie, meine Sippe. Ich bekomme nicht das, was ich verdiene. Eigentlich verdiene ich die Strafe, aber ich bekomme die Gnade, die Barmherzigkeit, die Güte. Der Würgeengel geht vorbei. Das ist Auferstehungsglaube. Selbst wenn du glaubst, du hättest es nicht verdient. Ja, wie dieser Schächer dort am Kreuz. Wir leiden billig. Wir haben das verdient, dass wir jetzt gekreuzigt werden, dass uns die Knochen gebrochen werden. Wir haben das verdient. Aber du bekommst die Barmherzigkeit Gottes. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Halte dich an das Wort Gottes, an das nackte Wort Gottes, an diese Überlieferung. Jesus Tod und Auferstehung hat den Teufelskreis in unserem Leben durchbrochen. Der Würgeengel muss vorbeigehen. Du bist vor Gott vollkommen wiederhergestellt. Beim Abendmahl hat Jesus gesagt in Markus Kapitel 14, Vers 24, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Für viele wird er vergossen. Der hohe Priester schrie, und so weiter, kreuzige ihn, und dann hat er sich entschuldigt, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Viele, ja, Anti-Juden, also die gegen das Judentum waren und so weiter, ja, die haben das gewollt. Ja, für die Juden gab es keine andere Erlösung als das Blut Jesu Christi. Sein Blut, das ist ein Ruf der Gnade, der Errettung. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Kein Jude, kein Römer, niemand, der dabei war, sind jetzt schuldig für den Tod Jesu, auch nicht der Judas. Denn sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Das ist Evangelium pur. Sein Blut, ich werde erlöst durch das Blut Jesu, nicht durch die Werke, die ich tue. Das Blut erlöst mich. Jesus brachte ein perfektes Opfer. Er wurde nicht geopfert wie die Ochsen und Lämmer, nach Hebräer 9, Vers 14. Er hat sich selbst hingegeben, hingeschmissen. Ihr nehmt mich, hat er dann gesagt. Er hätte auch sagen können, bei der Verhaftung, weichet, ihr Verfluchten. Ja, das wird er eines Tages sagen, zu denen, die ihm widerstanden haben. Weichet, ihr Verfluchten. Nein, er sagt, nehmt mich. Ich bin's. Und da fielen die Kriegsknechte und die Judenknechte, die fielen wie tot zu Boden, als er sagte, ich bin es. Dieses Göttliche, ich bin. Ich bin es. Die fielen sie wie zu Boden. Nehmt mich. Ihr. Verhaftet mich. Ich bin's. Er hat sich selbst hingegeben. Er hätte auch nach Indien auswandern können. Oder woanders ausweichen. Er hat sich selbst für uns verwendet. Ungefragt und ungebeten. Er hat es nicht nötig gehabt, hier runterzukommen. In diese dreckige, schmutzige Welt. Er hat sich selbst von sich aus auf unsere Seite gestellt. Er hat von sich aus, ist auf uns zugegangen und hat uns angenommen, so wie der Vater den verlorenen Sohn. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18 lese ich. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, er hat uns den Dienst der Versöhnung anvertraut und er hat die ganzen Übertretungen, die wir angestellt haben und so weiter, gar nicht mehr zugerechnet, interessiert mich nicht. Weißt du, bei Gott ist viel Vergebung. Gott interessiert sich nicht für unsere Sünden. Er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Verändere dein Leben. Leb jetzt als ein fröhlicher, glücklicher Mensch, sei glücklich, genieße das Leben. Gott ist den Menschen jetzt nicht mehr feindlich gegenüber. Er ist versöhnt durch Jesus Christus. Jetzt muss der Mensch seine Feindschaft nur gegen Gott aufgeben und sagen, Gott, ich liebe dich. Hast du mich lieb? Ja, ich liebe dich, Herr, du weißt es. Du weißt alle Dinge. Ich liebe dich. Und dann kriegst du wieder den neuen Auftrag wie Petrus. Weide meine Schafe. Wenn du liebst. Jesus, der Messias, wird leiden und getötet. Das ist in der Bibel schon vor Jahrhunderten festgeschrieben gewesen. Und es kommt, wie Gott gewollt hat. Der Tod Jesu ist eine geplante Sache von der Ewigkeit her schon gewesen. Golgatha ist für mich kein Unfall. Das Kreuz war der Wille Gottes. Jesus ringt dreimal im Garten, Gethsemane, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das war der Wille Gottes. Und der Herr Jesus hat auch selbst angekündigt, des Menschensohn muss vieles erleiden, er wird getötet werden und er wird am dritten Tag auferstehen. Ohne Golgatha gibt es kein Ostermorgen. Der Sündenfall war unvermeidlich. Wenn du sagst, ja, der Adam hat gesündigt, die Eva hat den Apfel da verteilt. Nein, Gott wollte in seiner Weisheit den Teufel fangen und hat dem Teufel eine Falle gestellt. Hör mal, so ist es. Der Tod Jesu war des Todes Tod. Der Tod Jesu war des Todes Tod. Jesus hat alle unsere Prüfungen für uns bestanden, alle Leiden und so weiter auf sich genommen und in seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind bereits schon geheilt. Nun, wir haben es noch nicht kapiert. Nur nicht übernommen, übertragen. Dieses Übertragen ist eine Kunst, das muss man lernen. Ostern ist kein Aprilscherz, auch wenn jetzt dieses Jahr so ein Ostern April fällt. Kein Aprilscherz, ist auch kein Märchen. Es ist ein Freudenfest, Halleluja. Jesus ist von den Toten zurückgekommen. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre jede Predigt umsonst und für die Katz. Er verknüpft jetzt Diesseits und Jenseits miteinander. Das hat Jesus getan. Und ich muss nur annehmen, was er jetzt getan hat. Es ist vollbracht. Das gilt für ihn, für uns. Es ist alles getan. Du kannst nichts mehr tun, selbst wenn du es noch wolltest. Es gibt nichts mehr. Du kannst nur noch sagen, danke Vater, danke für Jesus, danke für diese Barmherzigkeit und so weiter. Danke. Du kannst nur danke sagen. Jetzt ist Jesus der wahre Herr. Diesseits und jenseits, vom Jordan oder von der Wirklichkeit vom Tod. Und jetzt kann er sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt hat Jesus alle Macht. Macht liegt in Jesu Händen, diese durchbohrten Händen liegt Macht. Und alles liegt zu seinen Füßen. Jesus hat Satan entmachtet, Brüder und Schwestern. Er hat den Starken gebunden. Und jetzt kann der Teufel den Namen Jesus gar nicht mehr auslöschen. Das muss er sich fügen. Und jetzt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Halleluja. Der wird gerettet werden. Und schon zu seinen Erdenzeiten hat er seine Macht bewiesen, damals der Herr Jesus Christus. Ich denke nur im Sturm. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist das, der Lazarus aus dem Grab kurz vor seiner eigenen Auferstehung herausruft? Wer ist der, der die Kranken heilt? Das ist Jesus. Er ist der wahre Herr. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Der Starke ist entwaffnet. Seine Rüstung hat ihm nichts geholfen. Seine Lügen haben ihn nicht weitergebracht. Durch seine Niedrigkeit hat Jesus den Stolz Satans vernichtet. Er kam als Sieger aus dem Grab. Gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt hast du, o Galiläa. Er ist der Sieger. Halleluja. Das ist Ostern. Und ich lasse mir Ostern von niemand nehmen. Von niemand. Die Erlösten, die singen in Offenbarung Kapitel 19, wenn ich da nun ganz kurz die Offenbarung streife, Vers 6 bis 11 und Vers 15 bis 19 und Vers 16 nochmals. Ganz besonders. Da heißt es, Halleluja, Halleluja, dein Gott, der Herr, regiert allmächtig. Dann im nächsten Vers, Halleluja, der Herr wird König sein. Das Reich der Welt ist nun des Herrn, unseres Christus geworden. Halleluja. Wir sollen viel mehr Halleluja singen. Das ist Ostern. Ja, und nicht nur Totenklage oder Friedhofsruhe oder was auch immer ist. Und dann, er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der König, der Könige und der Herr aller Herren. Wenn du das begreifst, Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen, übermorgen, auch wenn ich nicht mehr lebe. Ich lebe trotzdem. Halleluja. So paradox, so widersprüchlich, so verrückt, wie das klingt. Wir glauben an einen Gott, der die Toten lebendig macht. Wenn ich hier sterbe, wache ich drüben auf, da sehe ich alles ganz anders, mit ganz neuen Augen, in ganz anderer Realität. Du wirst mit mir heute im Paradiese sein, auch wenn deine Knochen gebrochen werden. Gott ist, der uns alles wieder zum Guten wendet. Sei nicht so traurig, Bruder, Schwester. Gott wird alles zum Guten wenden, auch in deinem persönlichen Leben. Jesus hat schon zu seiner Erdenzeit Menschen lebendig gemacht. Die Mutti weint um ihr Töchterchen oder hier über den Jüngling von Nein, verstehst du? Die Leute sind traurig. Jeder Mensch, der von dieser Welt geht, ist man traurig. Jetzt habe ich wieder den nicht. Aber wir werden wieder alles zusammengeführt werden. Ich bin so Gott dankbar für den Traum, den Gott mir gleich, nachdem meine Mutter gestorben ist, gegeben hat. Dann kommt meine Mutter den Berg runter, da wo wir im Bayerischen Wald wohnten. Und sage, Mutter, das geht nicht, wir haben nur 3 Zimmer. Und da kommt sie mit der ganzen Bagage, Entschuldigung, da kommt, hängt meine Oma dran, ich sehe noch meine Oma, sie war eine kleine Frau, ein bisschen bucklig, kommt und sie hält auch an der Hand. Und ich weiß nicht, die alte anderen, werden sie noch alles an der Hand gehalten hat. Ich sage, Mutter, das geht nicht, ihr könnt nicht hier wohnen. Aber meine Mutter behauptet ganz fest, sie möchte bei uns wohnen. Und dann sagt sie einen Satz, was ich, als wenn ein Engel zu mir gesprochen hätte, die Lebendigen und die Toten, die gehören auch übers Grab hier zusammen. Das Sichtbare und das Unsichtbare, beide gehören auch übers Grab zusammen. Wir trennen uns hier nur für ein paar Augenblicke. Die haben den Berg bestiegen. Auf der anderen Seite, da spielt sich wieder ganz was anderes ab. Ja, wir gehören zusammen. Geschwister, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Lass diese Welt nicht auseinanderdividieren. Da hängt dieser Schächer, der eine, der wird das Paradies versprochen, aber der andere hört nichts. Der Herr Jesus sagt ihm auch gar nichts, aber für den gilt genau das Gleiche, was er dem anderen gesagt hat. Du musst nur sagen, und mir? Ja, und für dich gilt auch, du wirst mit mir im Paradiese sein. Gott ist, der uns zum Guten wendet, alles, was in diesem Leben passiert, was schlecht ist, was nicht so ist, wie es sein sollte. Gott wird alles umkehren. Und es wird genau das Gegenteil kommen von dem, was jetzt du gerade im Augenblick erlebst. Du erlebst Chaos und dann kommt Kosmos und Ordnung. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus aufwächst, so strebt nach dem, was droben ist. Schau nicht mehr auf dieses Irdische. Du bist mit Christus auferweckt, du hast diesen Auferstehungsglauben in dir. Christus ist auferstanden und erhebt euch. Erhebt euch. Erhebt dich von den Toten. Komm aus deinem Grab heraus. Lass das Grab zurück. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Folg da, wo Jesus ist. Morgen um diese Zeit, am dritten Tag, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Tag der Auferstehung war der Neubeginn des neuen Lebens, der neuen Welt. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätten wir keine Grundlage. Wir könnten nicht Halleluja sagen. Wir müssen mit den Klageweiber klagen und heulen und zittern und was weiß ich. Dann könnte der Teufel mit uns machen, was er wollte. Dann wären wir ein Spielball der finsteren, dunklen, dämonischen Mächten, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und Johannes Kapitel 20, Vers 19, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Das gilt für uns heute immer noch. Friede sei mit euch, auch wenn wir hinter verschlossenen Türen sitzen, auch wenn wir einsam sitzen und Angst haben. Friede sei mit euch. Das, was einem gilt, gilt allen. Und Jesus kommt durch verschlossene Türen. Halleluja. Wahrscheinlich durch Schlüsselloch. Ist es vollkommen egal. Jesus ist Geist. Und Geister, die brauchen keine Türen. Die brauchen keine Fenster. Er kommt durch verschlossene Türen. Jesus ist unter uns und ja, er erfüllt das ganze Kosmos. Überall, da wo die Luft hinkommt, da kommt auch Gott hin. Er ist wie diese Gravitationskräfte. Ja, da hält es alles, stabilisiert sich alles. Überall ist er sichtbar. Weißt du, du kannst hinschmeißen den Apfel, wo du willst, das kommt immer runter. Und das ist Jesus, diese Macht Jesus. Er ist überall da, wo zwei oder drei sich zusammen versammeln in seinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Der Auferstandene zeigt sich seinen Jüngern. Ihre Hoffnung wuchs von Tag zu Tag. 40 Tage lang erscheint der liebe Heiland den Jüngern. Das ist Ostern, Auferstehung. Ihr Vertrauen, ihr Glaube wächst von Tag zu Tag. Ihre Zuversicht nimmt zu. Jesus liebt die Gemeinschaft seiner Jünger. Er wusste, wo sie sind. Also, da musste niemand Jesus sagen, die sind jetzt drüben auf der anderen Straßenseite oder die versammeln sich dort und dort. Nein, er kam sogar durch verschlossene Türen, wo kein Klingel, Adresse und sonst nichts war. Er kam zu ihnen durch verschlossene Türen. Sie haben ihn oft enttäuscht. Oft waren sie kleingläubig. Oft waren sie so verzagt und hatte sie dennoch geliebt. Das ist der Heiland. Und hat sie dennoch geliebt. Das ist die Hoffnung des Glaubens, was wir haben. Er sagt, meine geliebten Kinder, und grüßt Petrus ganz besonders. Wir sind seine geliebten Kinder. Und er kann alles entschuldigen, was alles war. Verstehst, mach dann doch nicht mehr rum an deine Sünden. Mir hat es so gut geholfen, als ich das begriffen habe. Ich mache nicht an meiner Vergangenheit rum. Sie ist vergeben, sie ist ausgelöscht. Sie ist versenkt, wo das Meer am tiefsten ist, heißt es sogar. Und das Blut deckt alles zu. Das Blut hat so eine Macht, verstehst du, da brauchst du Säure, um das wieder wegzuputzen. Das kannst du nicht halten. Als die Jünger den Herrn sahen, verstummten ihre Fragen und ihre Verzweiflung ist gewichen. Sie lebt in einer anderen Dimension. Wir haben einen lebendigen Heiland. Die Theologie der Auferstehung ist meine Botschaft. Sie hatten für vieles immer noch keine Antwort, aber sie hatten Jesus. Du hast vielleicht auch für vieles keine Antwort in deinem Leben, aber du hast Jesus. Herr, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Mich interessiert das alles gar nicht mehr. Wir dürfen ihm vertrauen, wie ein Kind seinem Vater. Auch wenn ich alles nicht verstehe, ich weiß, mein Vater, mein Herr, mein Heiland, er macht es. Weil Jesus lebt, lebe ich auch weiter, egal was passiert. Wie hat der alte Hiob gesagt? Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und er wird sich da als Letzter aus dem Staub erheben und die Lichter ausmachen oder anmachen. Je nachdem. Ja, niemand kann Jesus verhindern. Wenn er unser Leben regiert, verschwindet die Furcht, verschwindet die Einsamkeit, verschwindet die Traurigkeit, verschwindet die Enttäuschungen. Durch Jesus haben wir eine ganz andere Vergangenheit. Deshalb kann ich die Vergangenheit vergessen. Das gilt nicht mehr, das zählt nicht mehr. Ich zähle nicht mehr. Ich bin vergangen. Ich habe eine andere Zukunft, eine andere Gegenwart. Die Hoffnungslosigkeit wird sich in Freude verwandeln. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und dann jubelst und jauchst. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Enttäuschung wird, ja, zu Frieden und Mut und Kühnheit. Jesus lebt. Die Gemeinschaft mit ihm macht uns zu neuen Menschen, gibt uns neue Grundsätze, neue Gewissheiten. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Wer an Jesus, den Auferstandenen, glaubt, deshalb, viele wollen an Jesus gar nicht glauben, dass er auferstanden ist. Ja, der hat gelebt, der hat gepredigt, war ein guter Lehrer. Nein, Jesus war nicht ein guter Lehrer. Jesus hat nicht nur gelebt, er ist der Auferstandene. Und das ist der Schlüssel, das ist der Unterschied. Er ist auferstanden, nicht nur im Geist, nein, in Wirklichkeit. Viele Theologen sagen, er ist im Geist nur auferstanden. Nein, er ist in Wirklichkeit auferstanden. Und der Teufel will nicht, dass du an die Auferstehung Jesu glaubst. Er will, dass du an bestimmte Dogmen glaubst, an bestimmte Rituale, an Zeremonien, an irgendwelche Bräuche, ja, oder an beauftragte Menschen in langen Gewändern. Ja, der Teufel will, dass du nicht an eine lebendige Person glaubst, an Jesus Christus. Er erlaubt es dir, dass du an Geister glaubst, aber nicht an eine lebendige Person. Mein Jesus lebt. Ja, er lebt. Für wahr, er lebt. Also sei überzeugt, dass dein Jesus lebt. Du kannst gar nicht zweifeln, weil wenn du ihm begegnet bist, zum Billy Graham kam mal eine Frau und hat behauptet, Gott wäre tot, Gott existiert nicht. Und dann sagt Billy Graham, denk ein bisschen nach, und sagt, liebe Dame, es kann nicht möglich sein. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Wenn du heute Morgen noch mit Gott gesprochen hast, dann kannst du getrost und gelassen sein, dass er lebt. Denn mit Geistern oder Skeletten kannst du dich nicht unterhalten. Und der Engel sagte am Ostermorgen den Frauen hier voll Begeisterung, fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht den Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist nicht im Grab. Er ist nicht in der Kirche. Auch wenn das Grab offen ist, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Matthäus 28. Kommt her und seht euch die Stelle, wo man den Herrn hingelegt hatte. Er lebt. Wenn ich auf den Friedhof gehe, vielleicht machst du in Ostern mal einen Friedhofsspaziergang. Wäre es gut, würde es nicht schaden. Da wirst du nicht von der Polizei verfolgt. Verstehst du, da ist nicht verboten. Ja, geh auf den Friedhof mal Ostern. Aber jedes Mal, wenn ich so auf dem Friedhof bin und eine Beerdigung halte, da spüre ich eine gewaltige Kraft. Hier, das ist wie ein Weizenfeld, wie ein Acker. Hier werden eines Tages Menschen auferstehen. Vielleicht die 3-4 Mal auf der Stelle beerdigt worden sind. Plötzlich wird es wimmeln und Jesus sagt, und die Gräber werden sich öffnen und die Toten werden auferstehen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zum ewigen Verderben. Und da wird alles, was jetzt Leichen sind, das ist nur die Saat, das wurde in die Erde gelegt. Der Mensch muss sterben, von Erde bist du, zur Erde wirst du. Und das muss jeder, sogar die zwei Zeugen, die im Himmel da sind, anscheinend entrückt, Henoch vielleicht und Elia, vielleicht auch jemand anders. Ich weiß es nicht, von wer diese beiden Zeugen sind. Doch, ich weiß schon, aber ich sage es euch nicht. In aller Liebe. Diese zwei Zeugen müssen extra auf diese Erde kommen, um zu sterben. Die müssen kommen, um zu sterben. So steht es in der Bibel. Alle Leichen, die hier liegen auf dem Friedhof, auf diesem Gottesacker nennt man, im süddeutschen Gottesacker, die hier liegen, die werden alle auferstehen. Die Toten liegen auf dem Gottesacker. Auch selbst wenn sie im Krieg irgendwo getötet worden sind. Und Jesus sagt hier in Johannes 5, Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und es ist jetzt schon, dass die Toten werden hören, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören, die werden leben. Alle, die die Stimme Jesu hören, die werden leben, und zwar aufleben, aufgehen, aufblühen, wie jetzt im Frühling die Natur. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat auch der Sohn das Leben gegeben, und dass jeder das hat und hat Vollmacht, Gericht zu halten. Wundert euch nicht darüber. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräben sind, die Stimme hören werden und sie werden hervorgehen. Und du, das wird der Tag sein, plötzlich, meine Mama steht hier, mein Sohn steht hier, meine Tochter steht hier, mein Kind steht hier, die stehen alle neben mir. Verstehst du, wenn du vielleicht auch liegst und plötzlich, da klettern sie hoch aus diesen Gräbern, wie auch immer, auch wenn sie in den Urnen sind. Plötzlich, sie werden alle wiederkommen. Und zwar leiblich. So wie Jesus leiblich auferstand und alle leiblichen Merkmale hatte, so werden auch unsere Lieben leiblich auferstehen. Jesus hat sogar die Wunden gezeigt. Guck mal hier, das bin ich. Und so weiter. Und der Fleisch gehabt, aber anderes Fleisch, verklärtes Fleisch, verklärten Körper. Und die werden auferstehen. Mein Thema ist Theologie der Auferstehung. Jesus hat bereits das Gefängnis gefangen genommen. Ostern und so weiter, am Karfreitag, als Jesus starb, als die Sonne sich verdunkelt, als der Vorhang im Tempel zerriss. Und da heißt es, es ist eine ganz kleine, merkwürdige Begebenheit. Und es wurden Heilige in der Stadt gesehen. Heilige. Und das ist die Stunde, wo Jesus das Gefängnis gefangen genommen hat. Die ganzen alttestamentlichen Heiligen, die wurden plötzlich gesehen. Elia, Elisa, Jeremia, all diese Propheten, es wurden Heilige gesehen. An Ostern aktiviert Gott das Leben wieder. Auch jetzt in dieser Natur draußen ist genau das Gleiche, wie es in der Natur vor sich geht. So passiert das auch in der Wirklichkeit. Er aktiviert, das alles ganz anders, was sich die Menschen vorstellen. Die stellen sich so und so und so vor. Nein. In Matthäus 12, Vers 24, da heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Was ist das? Wer an seinem Leben hängt, sagt Christus weiter, der verliert es. Und wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, sagt Jesus hier, der folge mir nach. Denn wo ich bin, dort soll auch mein Diener sein. Und diese Worte Jesu klingen zwar sehr hart, der verleugne sich selbst, der komm und folge mir nach und. Sehr hart, eigentlich unbarmherzig. Aber es ist so wichtig, damit wir Jesus erreichen, zu Jesus hinkommen. Und viele Menschen stellen sich da irgendwas vor, ich muss das und das tun. Nein, lass dich in die Hände Gottes fallen. Warte, bis Jesus wiederkommt, auch wenn du noch so viele Fehler gemacht hast, auch wenn du ein Schwerverbrecher bist und dergleichen. Die Menschen werden die Stimme Jesu hören. Kommt her, ihr Gesegneten. Kommt her, ihr Treuen. Kommt her, ihr Menschenkinder. Verstehst du, das wird passieren. Du verstehst vielleicht vieles nicht in deinem Leben, die ganze Schwermut, die Depression, die Traurigkeit und so weiter. Jesus weiß, wo deine Probleme liegen, wer genau weiß, wo du bist. Verstehst du, wer du bist? Warum reagieren wir so allergisch, so betroffen, wenn jemand etwas sagt, weil unsere Wünsche nicht erfüllt werden, wie wir denken, unser Ich, dein Ich muss sterben, dein Ich ist zu dick und zu fett, dein Ich muss abnehmen. Ja, dass es dir immer alles leid tut und du gleich betroffen bist. Darum hat Jesus eine Radikalkur für uns gemacht. Stirb, du altes, dickes, fette Ich. Das hat er gesagt auf Deutsch. Stirb. Du allein hinderst, dass du nicht mit Gott die Freundschaft und Liebschaft hast und so weiter, die wir als Menschen haben sollen. Hast du mich lieb, Petrus? Dein Ich. Es muss nicht alles um dich drehen. Es dreht sich alles um ihn. Viele Menschen sind hier in dieser Welt nicht zufrieden, sind nie gesättigt. Sie meckern viel und sie denken, ich muss alles machen, alles kämpfen für mich allein. Nein. Wenn du Gott begegnet bist, wirst du plötzlich eine ganz andere Sicht der Dinge haben, eine andere Erkenntnis. Du allein bist schuld, dass du oder ich meine Berufung als Mensch verfehle. Dieses alte Ich. Jeden Morgen muss ich es zum Kreuz bringen, weil es immer frech wird, weil er sich unmöglich benimmt. Und jeden Morgen muss ich wieder neu auferstehen. Dies ist der Tag, Herr, den du gemacht hast. Und jetzt mache ich weiter. Mein altes Ich, mein altes Ego muss gekreuzigt werden. Der innere Schweinehund, Entschuldigung, Schweinehund, gibt es so ein Tier, weiß ich nicht. Noch nie gesehen. So, das ist Theologie. Auferstehung ist Theologie. Das Weizenkorn, mein Ich muss sterben. Und dann gibt es 10 neue Ichs. Ja. 10 neue Körner, muss in die Erde hinein. Ja, ich bin dein, nimm mich ganz und voll in deinen Besitz, gebrauche mich so, wie ich bin. Herr, und ich danke dir, dass du mir hilfst, alles zu vergessen, alles zurückzulassen, auch dass ich mein Ich nicht mehr füttern muss, sondern ich bin von dir geliebt. Und das reicht, dass ich von dir geliebt bin. Herr, dein Geist gibt Antworten und Lösungen für meine Seele. Herr, du gabst dich für mich hin in den Tod. Du bist das Lamm. Dein Blut hat den Würgeengel von meinem Leben ferngehalten und so weiter. Ich muss mich selbst nicht verfluchen. Ich kann mich selbst annehmen, weil du mich und uns Menschenkinder angenommen hast. Ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen für deine Freundschaft, für deine Gemeinschaft, was du uns schenkst, Vater, dass wir Angenommene sind. Ich will ein Gefäß für deine Liebe, deine Güte und deine Barmherzigkeit sein. Du hast mich zuerst geliebt. Und jetzt liebe ich dich, Herr Jesus, weil du mich zuerst geliebt hast, mir zuerst gedient hast, mich zuerst erlöst hast. Und jetzt werde ich etwas auch als Dankeschön dir zurückgeben. Danke, Jesus. Segne alle meine Hörer, wo sie auch sind, und sei du mit ihnen in diesen Ostertagen. Amen.